Der Kampf gegen Verfassungsfeinde im Staatsdienst ist längst nicht nur eine Aufgabe, die den Bund und die Länder trifft, sondern auch die Kommunen. Immerhin sind viele Menschen gerade in den Kommunalverwaltungen beschäftigt und die Aufgaben der Kommunen sind doch etwas sensibler, als viele denken. Wie umgehen mit Verfassungsfeinden in kommunalen Verwaltungen? Dazu heute mehr im Podcast Zwischenrufe, dem Politik-Podcast aus Sachsen.
Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen, schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt.
Herzlich willkommen zu Folge 95 des Podcasts Zwischenrufe. Wir nähern uns stramm dem 100. Podcast. Leider bin ich heute ohne Johanna, meine studentische Mitarbeiterin, die sonst diesen Podcast moderiert und deren Stimme ihr bestimmt sehr kennt, denn sie ist leider kurzfristig ausgefallen. Ich freue mich trotzdem umso mehr, das Thema, wie umgehen mit Verfassungsfeinden in kommunalen Verwaltungen, heute mit einer ausgewiesenen Expertin aus Dresden zu diskutieren, unserer grünen Stadträtin Andrea Mühle, Sprecherin für allgemeine Verwaltung, Ordnung, Sicherheit, Demokratie und Zivilgesellschaft. Quasi passt wie Faust auf Auge zum Thema Verwaltung und Rechtsextreme, denn um die soll es heute gehen. Erstmal herzlich willkommen, Andrea, schön, dass du da bist.
Hallo, guten Abend.
Andrea, ihr habt euch auch in Dresden erfreulicherweise diesem Thema angenommen. Wir diskutieren das ja auf Landesebene schon etwas länger, aber ich freue mich auch, ne, dass in Leipzig und jetzt auch in Dresden sich unsere Fraktionen dem Thema auch angenommen haben, weil sie sagen, naja, das ist ja nicht nur eine Aufgabe, die da oben stattfindet, sondern eben auch unten in den kommunalen Ebenen. Und wir müssen gucken, wie wir damit umgehen. Jetzt habt ihr einen Antrag eingereicht, der dieses Thema für die kommunale Ebene für Dresden behandelt. Was steht da so drin und was ist das Ziel?
Ja, wir möchten eigentlich die Verwaltung sensibilisieren und auch informieren, dass sie erkennen, wann sind überhaupt Verfassungsfeinde in der Verwaltung und was haben sie dann für Möglichkeiten. Also es soll, so wie es in Leipzig schon gibt, eine Justiziarstelle eingerichtet werden im Rechtsamt, die sich ausdrücklich mit diesem Thema, dann auch mit den entsprechenden Disziplinarverfahren und so weiter beschäftigt. Dann möchten wir, dass es regelmäßige Fortbildung zum Umgang mit Verfassungsfeinden, zum Erkennen verfassungsfeindlicher Äußerungen und so weiter bei den Bediensteten und vor allem bei den Führungskräften gibt. Dann natürlich auch erstmal zu sagen, was macht ihr im Moment eigentlich schon, vor allem seit der Einstufung der AfD als erwiesen extremistische Bestrebung, um zu verhindern, dass Menschen, die halt nicht mehr auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, noch in der Landeshauptstadt tätig wären, vor allem in hoheitlichen Aufgaben. Dann auch zu schauen, kann man vielleicht so einen Leitfaden für Bewerbungen entwickeln, dass schon in dem Prozess sozusagen erkannt wird, wer kann in der Verwaltung tätig werden und wer nicht. Genau, und dann am Ende auch noch zu schauen, brauchen wir solche Kriterien gegebenenfalls auch für dritte DienstleisterInnen, zum Beispiel Sicherheitsdienst ist ja immer da ein sensibles Thema. Das ist was, was man nicht so ohne weiteres als Stadtrat sozusagen in die Hoheit des Oberbürgermeisters und der Verwaltung hinein regieren kann. Deswegen werden das so starke Prüfaufträge sein. Aber ja, wir wollen da halt diese Diskussion und den Prozess erstmal anstoßen damit.
Ich finde das sehr cool, dass ihr das macht, weil das wirklich ein Thema ist, wo ich glaube, das wird uns noch eine Weile beschäftigen. Und es ist auch eine Thematik, wo ich das Gefühl habe, die wird nach wie vor ein bisschen zu wenig beleuchtet, gerade auch mit Blick auf die Kommunen. Vielleicht, weil wir jetzt ja eher so ein landespolitischer Podcast sind, über Landesverwaltung wissen vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht etwas mehr. Was sind so sensible Aufgaben der Kommunalverwaltung, weil du jetzt ja auch gerade gesagt hast, naja, hoheitliche Aufgaben, da geht es ja dann tatsächlich ans Eingemachte. Was ist das in der Kommune?
Ja gut, das sind erstmal Aufgaben zum Beispiel im Ordnungsamt, also dort, wo es um den gemeindlichen Vollzugsdienst geht, die also so jetzt für den Laien ausgedrückt polizeiähnliche Aufgaben sozusagen durchführen. Dann ist es natürlich alles, was mit Asyl, Migration und so weiter zu tun hat, wo das sozusagen, also gerade so ein Widerspruch und Nichtachtung der Menschenwürde von allen Menschen wirklich dazu noch mehr dazu führen kann, dass Menschen da ungleich behandelt werden. Aber im Grunde sind es auch ganz viele Aufgaben. Man muss dann auch nachdenken, was ist mit einer Horterzieherin, die für die AfD in einem Stadtbezirksbeirat sitzt und so weiter. Also es ist als noch nie, also man muss wirklich sich klar werden, wen betrifft das dann, wie weit möchte man da gehen.
Das ist ein spannendes Feld, weil ich finde gerade das Thema Ausländerbehörde total spannend. Es geht ja vor allem darum, dass die Menschen jederzeit Vertrauen darin haben müssen, dass ihnen gegenüber ein Beamter oder eine Beamtin sitzt, bei der man sicher sein kann, die steht fest mit beiden Füßen auf dem Fundament unserer Verfassung, auf der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Und dieses Vertrauen ist ja sowieso schon immer so ein bisschen eine schwierige Kiste. Ich finde ja auch sehr eindrücklich beispielsweise das Thema Versammlungsbehörde. Ne? Da wird es ja auch so ganz, ganz plastisch. Was machen wir denn, wenn wir angenommen mal hypothetisch einen AfDler in der Versammlungsbehörde sitzen hätten? Hypothetisch gesehen. Finde ich das ja eben eine ganz spannende Frage, sich das eben mal intensiver anzugucken. Jetzt hast du selber gesagt, naja, ist halt in der Kommune ein bisschen schwieriger. Du kannst jetzt nicht einfach dem OB sagen, das, das und das machst du. Ihr macht ja jetzt Prüfaufträge. Aber du hast diese Justizariatsstelle oder diese Justizialsstelle angesprochen. Das finde ich ja einen total interessanten Ansatz, erstmal zu überlegen, wir brauchen Sachverstand. Und ich glaube, Leipzig hat es angesprochen, hat das jetzt auch schon gemacht. Du hast gesagt, so Beratung und im Disziplinarverfahren. Wie stellt ihr euch sowas so praktisch vor?
Also es gibt ja jetzt mehrere Justiziare im Rechtsamt, die sich mit verschiedenen Thematiken von der Bauleitplanung bis zu eben auch Disziplinarmaßnahmen aus verschiedenen Gründen beschäftigen. Aber soweit wir wissen, und das hatten wir vorher auch in der Anfrage sozusagen gefragt, keine, die sich jetzt speziell, gerade wenn es um Disziplinarmaßnahmen im Zusammenhang mit verfassungsfeindlichen Äußerungen handelt, wie die dann auch, wie man die überhaupt anstrengt, was da zu beachten ist, welche Nachweise es dafür braucht und welche Handlungsmöglichkeiten dann überhaupt bestehen. Genau, also dass dort einfach eine Expertise vorhanden ist, die für die gesamte Stadtverwaltung in solchen Fällen dann halt tätig werden kann.
Hm. Also tatsächlich die Bündelung von Information und Sachverstand, das ist ja ein Riesenthema. Es ist ja auch eine Materie, mit der sich, einige sagen würden, lange Zeit niemand, in den ostdeutschen Bundesländern eigentlich noch niemand so richtig beschäftigt haben dürfte mit der Frage, wie umgehen. Die letzte erwiesen extremistische Partei, die eine hinreichende Rolle gespielt haben, war die NPD in Sachsen. Und ich glaube, deren Verankerung in Verwaltungsstrukturen dürfte doch deutlich reduzierter gewesen sein. Also mir ist zumindest jetzt kein Fall bekannt von zumindest bekannten NPD-Funktionärinnen und Funktionären in der Landes- oder Kommunalverwaltung. Aber vielleicht habe ich da auch irgendwann was übersehen, ist ja eine lange Zeit her.
Ja, das ist jetzt auch, also es gab natürlich dann so, gab die Bedenken auch, als wir den Antrag eingebracht haben, wollen wir jetzt die Gesinnung sozusagen von allen Beschäftigten in der Stadtverwaltung überprüfen. Aber also ich glaube, wir haben so 1300 Mitglieder der AfD in Sachsen. Also es ist jetzt nie damit zu rechnen, dass wir, also wahrscheinlich geballt bis in den Großstädten, nie damit zu rechnen, dass wir jetzt Hunderte finden. Und es soll auch nie jeder sozusagen proaktiv überprüft werden. Aber dann, wenn es doch hinreichenden Verdacht gibt, wenn man halt in einer exponierten Position ist in der Partei, bei der AfD oder auch bei den Freien Sachsen oder anderen Organisationen, oder wenn man halt ein Mandat tatsächlich wahrnimmt.
Und das ist ja genau der spannende Punkt. Wir haben ja jetzt eben Kommunalwahlen, da könnte das ja tatsächlich in großer Relevanz werden. Es exponieren sich ja jetzt tatsächlich auch viele Menschen und ich habe beim einen oder anderen AfDler im Gemeindewahlausschuss auch mal kurz die Ohren gespitzt, als da die Berufsbezeichnungen vorgelesen wurden und da beim einen oder anderen Beamter genannt wurde. Gut, das kann jetzt Land, Bund, Kommune sein, aber zeigt ja insbesondere, dass da eine gewisse Möglichkeit da ist. Und ich sehe es ja hier im Sächsischen Landtag, wir haben zwei Polizeibeamte, die bei der AfD sind und einen ehemaligen AfDler, der Landesbeamter war, also schon mal drei von 39, ursprünglich 38. Das heißt, wir reden schon mal dort über jeden Zehnten von denen, der zumindest in einer entsprechenden Position im Landesdienst war. Kommunal ist ja noch ein bisschen anders. Ja, die Bedenken kann ich immer ganz gut durchaus nachvollziehen. Ne? Es ist ja für uns Grüne, ich weiß nicht, wie es dir geht, auch so ein bisschen Spagat. Man kommt so aus der sehr grundlegenden, überzeugten Freiheitspartei-Dasein. Dem Verfassungsschutz stehen wir ja sowieso schon immer etwas kritischer gegenüber. Und ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da hätten Grüne, und die sind noch nicht lange her, also die habe ich noch in meiner, jetzt auch noch nicht so jahrzehntelangen Mitgliedschaft in dieser Partei, einen komisch angeguckt, wenn man in jedem dritten Satz von Wehrhaftigkeit oder der Demokratie oder wehrhafter Demokratie redet. Da haben wir gesagt, was ist denn das? Und hätten natürlich, darum geht es ja so ein bisschen auch im Gefühl, die Analogien zu radikalen Erlass, Berufsverboten und dergleichen mehr geprägt. Ist das für dich auch so ein Spagat, der jetzt im praktischen Handeln für dich eine Rolle spielt? Oder sagst du, naja, wir müssen auch als Grüne ein bisschen die Realität im Blick haben diesbezüglich?
Genau, also erstens, sage ich mal, bin ich jetzt noch so jung, dass ich das jetzt persönlich nie so erlebt habe. Aber ich sehe da schon, und das habe ich auch so argumentiert, einen gravierenden Unterschied. Also das, was wir, sage ich mal, bei dieser Überprüfung vielleicht auch linksradikaler gemacht haben, kann man überhaupt nicht vergleichen mit dem, was jetzt an tatsächlicher verfassungsfeindlichen Äußerung und auch an tatsächlicher faktischer Gefahr für unsere Verfassung und für die Grundrechte sozusagen mit der AfD einhergeht. Also ich habe jetzt noch mal, weil immer gesagt wird, ja gut, die Programme, und das ist gar nicht so schlimm, aber schon auch in der Programmatik jetzt zum Beispiel der Kommunalwahl der AfD steht auch Flüchtlingsindustrie so als Oberwort, was ja schon, sag ich mal, ein Abwerten von bestimmten Menschen einschließt. Ja, also wir sind einfach jetzt in einer anderen Situation und wir hatten, also das ist halt sowohl als das Grundgesetz geschrieben wurde oder auch als wir jetzt auch die sächsische Verfassung geschrieben wurde, ist man nie von so einer Situation ausgegangen, dass wir wieder hinkommen könnten, dass wir hier 20% plus einer verfassungsfeindlichen Partei tatsächlich gegenüberstehen. Mhm. Also das ist tatsächlich eine andere Situation und eine andere Gefährdungslage.
Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich ein Punkt, von dem wir mittlerweile ausgehen dürfen und müssen, dass sowohl die Mütter und Väter des Grundgesetzes, also der sächsischen Landesverfassung, das nicht vor Augen hatten. Ich finde das ganz spannend. Ihr könnt das jetzt nur bedingt sehen, aber so wir sitzen in meinem Büro und schräg über Andrea stehen diese grünen Bände der Protokolle des Parlamentarischen Rats. Und wenn man da die Instrumente wehrhafter Demokratie liest, dann ist das eine andere Vorstellung. Ja, es war immer davon ausgegangen, dass es, wenn sich um eine vielleicht nicht geringe, aber um eine Minderheit handelt. Und das ist natürlich jetzt gerade mit Blick auf Sachsen, ne, eine andere Situation. Und ich glaube auch, dass man da als Grüne sagen muss, ja, auch wir haben dort einen Wandel gewisserweise auch gehabt. Wir sind, glaube ich, wir haben ja bisher sehr stark auch immer den präventiven Ansatz in dem Bereich vertreten und haben gesagt, naja, Stärkung Demokratie, Stärkung Zivilgesellschaft, das ist ja alles nach wie vor genau das, was wir wollen. Aber ich glaube, man muss auch diesen eher präemptiven Ansatz, also tatsächlich im Vorfeld auch zu versuchen, Dinge zu verhindern, dass eben eine AfD mit Personen auch in Machtstellung kommt. Das muss ja auch sagen. Also gewisse Positionen in der Verwaltung, da kann man ja auch tatsächliche Macht ausüben. Und das ist nicht nur die Vertrauenskomponente, sondern eben auch diese Machtkomponente. Deswegen sehe ich das auch etwas entspannter. Dass man einfach sehen muss, wir überprüfen ja hier nicht jeden. Ja. Also wir brauchen ja schon Anhaltspunkte und ich glaube, wir sind gut beraten, da auch der Rechtsprechung zu folgen und zu sagen, naja, man guckt jetzt vielleicht mal in die AfD-Listen und guckt mal, kennen wir die irgendwo her, also jetzt die für Gemeinderäte kandidieren und ähnliches. Also die, wo man sagt, die exponieren sich eben für die Partei oder wer im Landesvorstand sitzt. Und es geht ja nicht darum, jetzt jeden Beamten zu fragen, sind sie für oder gegen das oder ähnliches. Wobei ich ja schon spannend finde, dass wir eigentlich von dem Grundsatz des verfassungstreue Verhältnisses Beamten weit entfernt sind. Ne? Da steht ja im 33 Beamtenstatusgesetz jederzeit sich für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzusetzen hat, um es jetzt mal zusammenzufassen. Und wir sind eigentlich schon froh, wenn er nicht das Gegenteil tut und sagen, das muss uns ausreichen. Das ist eigentlich auch nicht das Leitbild wiederum auch der Beamtenschaft gewesen in einer Demokratie. Aber das würde jetzt wahrscheinlich eine sehr ausufernde Debatte werden. Ich finde einen Punkt total spannend. Ihr habt über Fortbildung euch in dem Antrag auch Gedanken gemacht. Und das finde ich ein total spannendes Thema. Also Sensibilisierung auch für diesen Vorgang. Ist das so eher so ein generelles Thema oder sagt ihr, das ist eher was, was jetzt eher den Bereich Personal, Verwaltung quasi trifft, dass die gucken sollen, wie sie das erkennen? Oder ist das eher was, wo ihr auch sagt, naja, das sollte eigentlich jeder so mal eine Grundfortbildung zum auch wie erkenne ich möglicherweise, ob sich ein Kollege radikalisiert? Das kann ja auch schnell passieren.
Genau, also wir haben da schon dran gedacht, dass zumindest die Führungskräfte im Querschnitt sozusagen dafür sensibilisiert werden und auch durchaus nicht nur in den sensiblen Bereichen, sondern schon durchgängig, so wie wir auch für interkulturelle Bildung und so weiter her das als Querschnittsaufgabe begreifen. Natürlich ist es gut, eine spezielle Expertise im Personalamt zu haben, aber gerade zu erkennen, welche Äußerung ist tatsächlich hier, überschreitet die Grenzen unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung oder was gibt es auch für andere Zeichen dafür, das halte ich als Querschnittsaufgabe für extrem wichtig. Und ich hatte erstmal so an externe Bildungsträger, sage ich mal, gedacht, die das ja sonst auch machen und natürlich auch an dann Multiplikatoren innerhalb der Verwaltung. Aber gegebenenfalls kann ja da auch das Land oder die zentralen Stellen im Land sozusagen für alle Kommunen hilfreich oder noch unterstützend wirken.
Das finde ich eine total spannende Idee, weil wir haben ja auch die Diskussionen jetzt immer wieder gehabt, was gibt es auch für Alternativen. Wir reden natürlich bei der AfD über die Diskussion, Verbotsdebatte und dergleichen mehr. Aber ich habe mir zusammen mit Madeleine Henfling und Sebastian Striegel ja Gedanken gemacht, das kann man so aus Landesebene sonst so tun, weil auch immer glaube, so diesen Enthauptungsschlag zu erhoffen, dass die Leute sind ja nicht weg. Mhm. So. Und die Freien Sachsen haben wir ja immer noch und die, wie heißen sie jetzt, Heimat und also das ist, Menschen sind nicht weg. Und deswegen muss man sich ja, glaube ich, da etwas grundsätzlicher Gedanken machen. Ich finde so ein, jetzt, wenn ihr jetzt sagt, ihr wünscht euch da auch mehr vom Land, ich finde auch, das Land muss da mehr tun, weil das sind ja schon sehr, sehr spezielle Fragen. Und nun ist Dresden eine große Kommune und hat eine große Verwaltung und hat auch ein Rechtsamt, das nicht schlecht aufgestellt ist, muss man jetzt mal sagen, von der Personaldichte. Aber natürlich ist das ein Thema, womit man sich jetzt nicht alltäglich beschäftigen muss und wo sicherlich jetzt auch die Expertise im Disziplinarrecht beispielsweise vielleicht nicht so ausgeprägt ist, wie es sein sollte. Die machen da alles. Ich habe hier auf Landesebene ein komplettes Referat 13 im Innenministerium. Die sind zuständig fürs Dienstrecht und auch damit fürs Disziplinarrecht. Die müssen sich damit auskennen. Und da gibt es noch eins im Justizministerium und dergleichen mehr. Ich finde diesen Beratungsaspekt und diesen Fortbildungsaspekt deswegen total spannend. Weil wenn ich mir schon denke, wenn ihr sagt, wäre gut, was muss dann so eine Kleinstkommune denken? Die haben nicht mal ein Rechtsamt. Die haben quasi, die sind froh, wenn sie einen Juristen in ihrer Kommune oder eine Juristin haben. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo wir viel, viel mehr als Land auch tun könnten in der Beratung. Und uns ist da in diesem Papier so ein bisschen so eine, ihr habt das quasi so, was ihr als diese Justiziarsstelle habt, haben wir so ein bisschen größer als so eine Stabsstelle wehrhafte Demokratie in der Landesverwaltung uns angedacht, wo man sagen kann, da sind einfach Leute, die sind fachlich top versiert in solchen Fragen. Und da kann ich als Kommune auch mal anrufen oder mal einen Vorgang vorlegen und sagt, wie, was würdet ihr denn jetzt machen in der Situation? Wie können wir das machen? So ein bisschen haben wir den Gedanken schon beim in der Landesdirektion existierenden Expertenpool-Netzwerk, das sich im Bereich Rechtsextremismus, Versammlung und Immobilien vor allen Dingen beschäftigt. Das läuft noch nicht ganz so, wie ich mir das erhofft habe. Das ist immer noch so ein bisschen den Anlaufschwierigkeiten. Aber da rufen Kommunen tatsächlich mal an und sagen, hier, ich habe hier eine Nazi-Demo, wat, kann ich da was machen? Oder der Fitzek hat hier gerade ein Grundstück gekauft, was soll ich damit tun? Ja? Und das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, für die Kommunen beratend in diesen ganzen beamtendienstrechtlichen Fragen zu machen.
Wird ja gegebenenfalls auch nochmal wichtiger, wenn man sich jetzt so gerade Kreisstädte oder andere Kommunen wie Pirna anguckt, die dann sozusagen sogar ein AfD Bürgermeister oder Landrat haben, dann ist ja sozusagen, dann bräuchte es ja gegebenenfalls auch noch eine Ansprechstelle für die darunterliegenden Ebenen.
Na, das ist auch spannend. Ja, klar, ob es dann so eine Art auch Durchwirkungsmöglichkeit geben muss, wenn quasi beispielsweise der oberste Dienstherr in Gestalt des Oberbürgermeisters dann sagt, nö, ich will das jetzt nicht, aber es offenkundig ist, dass man dagegen eigentlich was tun müsste. Ja, wird man wahrscheinlich, werden die Kommunen mit der kommunalen Selbstverwaltung winken und sagen, das geht alles nicht. Auf der anderen Seite, naja, da geht schon ein bisschen mehr als die immer offen. Aber ich glaube, erstmal das Angebot zu schaffen ist total wichtig. Ich habe das jetzt in einem Debattenstrang, der immer so ein bisschen, der hat so gelegentliche Konjunktur alle 5 oder 7 Jahre. Das ist dieser ganze Umgang mit Bewerberinnen und Bewerbern für Bürgermeisterämter. Und das finde ich ja total spannend, dass eigentlich muss ich ja, wenn ich Bürgermeister oder Landrat werden will, dann muss ich ja anders, als wenn ich jetzt Stadtrat kandidiere oder für den Landtag, wo ich einfach mit dem Mandat, muss ich ja gleichzeitig noch erklären, dass ich die Voraussetzungen zur Berufung ins Beamtenverhältnis erfülle. Weil das sind ja Wahlbeamte und zu denen gehört der 33-Beamten-Statusgesetz und die entsprechenden Verfassungstreuepflichten. Und wenn ich quasi nicht die Gewähr dafür biete, dann darf ich eigentlich nicht zugelassen werden, weil wenn ich diese Erklärung nicht oder fälschlicherweise erbringe, ist das ein Zulassungshindernis. Und jetzt kann man ja mal so ein bisschen zurückgucken und sich heute stellt man sich die Frage, hätte man maximal Herrn Kra jemals eigentlich als Kandidat zulassen dürfen? Und die Frage stelle ich mir mittlerweile übrigens auch. Ich saß ja als Mitglied des Gemeindewahlausschusses damals in dieser Zulassungsentscheidung. Ich habe mich mit Herrn Hilbert sehr intensiv beschäftigt, wie man der Presse entnehmen konnte und der Frage, wer da so Unterschriften geleistet hat, obwohl er das nicht durfte. Aber diese Frage ist ja eine wesentlich komplexere. Da geht es nicht um die Frage nachzuprüfen, ist die Unterschrift richtig, sondern da geht es ja um eine Verhaltensprüfung des Bewerbers. Und da sitzen dann Gemeindewahlleiter, ja, und je nachdem, wie der besetzt ist, 5 Leute, 6 Leute, 7 Leute, allesamt ehrenamtlich, von denen die wenigsten Expertise haben dürften und auch gar nicht die Fähigkeit jetzt zu gucken, also auch die praktische Möglichkeit haben, ich kann ja nicht beim Verfassungsschutz anrufen und sage, guten Tag, mein Name ist Lippmann, ich bin Mitglied des Gemeindewahlausschusses. Was haben Sie denn so über Herrn Krah gesammelt? Er sagt, ja, da können wir denen die Daten leider nicht geben. So. Und das finde ich auch so einen spannenden Punkt, weil das ist jetzt mit der Thüringen-Wahl vom Wochenende auch wieder total spannend gewesen. Da fragt man sich, wie man auf die Idee kommen konnte, dass Tommy Frenk als einer der bekanntesten Neonazis Thüringen die Voraussetzung zur Berufung ins Beamtenverhältnis erfüllen könnte. Aber die haben den trotzdem zugelassen. Und da finde ich so eine Stelle auch so interessant, ne? So also auch als Dienstleister, aber auch so ein bisschen als Mutmacher, dann den Leuten zu sagen, ihr könnt das und wir vertreten das dann auch und wir helfen euch, wenn dagegen geklagt wird.
Überhaupt mal auch das Bewusstsein zu schaffen, es gibt hier die Möglichkeit zu widersprechen. Wir hatten das quasi nie, ich weiß nicht, ob überhaupt mal jemand, ein Kandidat abgelehnt worden ist. Es gibt die Möglichkeit und mit den und den Gründen könnt ihr das machen.
Es gab es wohl in Erfurt tatsächlich bei 2 Kandidaten, haben sie die zurückgewiesen, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Und es gibt diese berühmte Geste in, da wiederholt sich das und denk mal, wir hatten das doch alles schon mal mit einem NPDler in Mecklenburg-Vorpommern. Ich glaube, es war Herr Köster, der als Landrat antreten wollte und den sie nicht zugelassen haben, weil sie gesagt haben, naja, der Mann erfüllt die Voraussetzung nicht. Und der hat das dann auch verwaltungsgerichtlich verloren. Also man muss das dann durchkämpfen, aber das braucht ja Zeit, Kraft und auch den Willen, das auszuhalten. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, auch die Kommunen besser zu unterstützen. Weil was das praktisch heißt, das hat man ja gesehen, wie die Landeswahlleiterin quasi angegangen wurde bis hin zu Morddrohungen, als sie aus juristisch nachvollziehbaren Gründen nur Teile der Landesliste der AfD hat vorgeschlagen zuzulassen. Oder jetzt auch die Debatte um die Aufhebung der Wahl in Großschirma von Herrn Weigand ist ja auch eine, also das, was man da in den sozialen Netzwerken liest, da wird einem ja bange und übel. Und da kann ich mir vorstellen, wenn da jemand diese Entscheidung trifft, das macht ja auch was mit einem, wenn quasi dann einem nach dem Leben getrachtet wird. Und ich glaube, da brauchst du dann auch Strukturen, die nicht nur fachlich versiert sind, sondern die das auch durchkämpfen am Ende. Also ich würde da gerne auch als Land mehr dafür sorgen, dass man eben Kommunen nicht alleine stehen lässt bei auch schwierigen Entscheidungen, gerade in sowas.
Ja. Ich hoffe, das Bewusstsein ist nicht nur bei uns, sondern auch bei den restlichen Teilen der jetzigen oder potenziellen Landesregierung.
Ich habe dem Minister mal mein Papier zur Verfügung gestellt. Mal gucken. Ja, aber das ist beispielsweise was für einen künftigen Koalitionsvertrag, was ich mir sehr gut vorstellen könnte, da auch reinzuschreiben, neben auch der Bündelung von Disziplinarverfahren auf Landesebene bei einer Stelle. Auch so ein Problem, dass dann jeder das macht, was er für richtig hält. Und dann gibt es da beim einen einen Verweis, beim zweiten eine Geldstrafe und beim dritten wird die Entlassung aus dem Dienstverhältnis begründet für den gleichen Tatbestand. Ne? Das ist natürlich auch so ein bisschen Wasser auf die Mühlen, derjenigen, die dann sagen, ja, das ist ja hier reine und so weiter. Ne? Aber spannend. Ich will auf den letzten Punkt in der Diskussion, weil ich den auch total spannend finde und über den habe ich mir vor Jahren schon mal Gedanken gemacht. Weil dann ist es so, dass man ja nicht alles machen kann. Dann verliert man so ein bisschen den Faden und jetzt habe ich das in eurem Antrag wieder gelesen und dachte mir, total spannend, Vergaben. Vergaben im sicherheitssensiblen Bereich. Da fallen mir hier Anfragen ein, die ich gestellt habe in so meinen letzten 9 Jahren als Abgeordneter zu diversen Sicherheitsunternehmen, die von Kommunen und auch vom Landgericht und von Amtsgerichten als gerade im Einlassdienst beschäftigt wurden. Und das finde ich eine total spannende Frage, weil das ist natürlich auch vergaberechtlich alles andere als einfach.
Genau, ich gehe davon, also brauchst du eine Landesregelung gegebenenfalls. Also das ist ja auch diskutiert in Vergabegesetz, welche Kriterien man da anlegen kann, sage ich mal. Und das, also ich gehe davon aus, dass dieser Punkt auch am härtesten diskutiert werden wird bei unserem Antrag, weil das sozusagen, also erstens ist er deswegen auch noch im Wirtschaftsförderausschuss der Antrag. Und dann, also wir haben ja jetzt schon so Bestrebungen, Nachhaltigkeitskriterien und so weiter bei der Vergabe mit reinzubekommen. Auch ein langer, schwerer Kampf und nicht so selbstverständlich, wie man es vermuten würde. Und jetzt zu sagen, wir sind gerade bei Sicherheitsdiensten, machen wir nochmal eine Überprüfung oder möchten zumindest, dass die Kriterien, die wir an unsere Beschäftigten anlegen, dort auch gelten. Sehe ich harte Diskussionen voraus. Aber ist natürlich, wenn wir dran denken, also einmal natürlich, dass die Sicherheit im Rathaus, die Sicherheit von geflüchteten Unterkünften. Hm. Genau, also so als wichtige Punkte, natürlich auch die Sicherheit von anderen kommunalen Einrichtungen, möchte man sich schon darauf verlassen können, dass dort Menschen sind, die unsere Verfassung unterstützen.
Sie zumindest aber nicht in Frage stellen.
Gerade wenn man sieht, also wer ja, dann zum Beispiel im Bundestag auch dann so rein, also jetzt nie von Sicherheitsdiensten, aber halt wer dann da so die Möglichkeit hat, reinzukommen.
Ja, genau, das ist ja auch eine spannende Frage, die ich mir ja auch im Landtag stelle. Ne? Wir arbeiten an Plenartagen auch mit einem Sicherheitsdienst, der quasi zumindest den Zugang zum Plenarteil reguliert. Ist auch eine spannende Frage. Ne? Also, den einen oder anderen sieht man häufiger auch von Sicherheitsunternehmen. Ich glaube, da hat man sehr genau hingeguckt beim Landtag, aber das ist natürlich gerade, was du sagst, mit dem Thema Geflüchtetenunterkünfte oder so. Also ist ja jetzt auch nicht so, dass die einem die Bude einrennen mit den entsprechenden Angeboten. Von daher finde ich das einen total spannenden Aspekt, den ihr da im Antrag habt. Und ja, ich glaube auch, man muss da wahrscheinlich das Vergaberecht sich nochmal sehr intensiv angucken, ob das geht. Weil ich bei vielen Punkten tatsächlich zumindest den Ausschluss vom Zuschlag mit sicherheitsrelevanten Interessen durchaus begründen kann. Aber auch da muss ich ja vorher irgendwie mal was rauskriegen. Also das ist ja auch so ein bisschen, wenn ich nichts weiß und wenn es jetzt kein Szene-Security-Unternehmen ist, wo ich weiß, das wird von Nazis geführt und die beschäftigen Nazis, dann wird das eben auch schwierig.
Genau, da bräuchte es die Expertise im Vergabeamt, sag ich mal. Und also das kann man ja auch nie als Stadträtinnen gegebenenfalls auch nie leisten. Und wir haben da natürlich auch die schwächere Argumentation, wenn wir das erst im Ausschuss versuchen abzulehnen. Besser ist es, die Verwaltung stellt das schon fest oder kann es zumindest irgendwie dokumentieren und transparent machen.
Oder sie schreibt zumindest hinreichend klare Regelungen in die Ausschreibung, dass beispielsweise der Zuschlag aufgehoben werden kann und so weiter. Und das gleichzeitig, ne, wir haben ja jetzt im Bewachungsverordnung gibt es ja auch schon rudimentäre Anlagen solcher Punkte, was die Sicherheits quasi Erklärung und so weiter angeht, aber das ist natürlich ein spannender Punkt, den ihr da aufmacht. Ja, so vielleicht zum Ende kommt, ich finde das total gut. Habt ihr noch Wünsche Richtung Landesebene bei dem Thema, außer die drei Punkte, die wir schon ausdiskutiert haben?
Naja, also das Disziplinargesetz ist ja jetzt gerade, sag ich mal, neu in Kraft getreten. Ist noch relativ speziell, was Dienstausschluss und wegen fehlender Verfassungstreue sozusagen betrifft. Also da wird das ja, soweit ich das jetzt erkennen könnte, hauptsächlich erstmal für Polizei, Justiz, genau. Und Menschen, die mit Abschiebung oder so Maßnahmen
zu tun haben. Diese klassisch sicherheitsrelevanten, hoheitlichen
Die Frage ist halt schon ein bisschen, brauchst du da noch andere Konkretisierungen oder andere Regelungen? Oder haben die Kommunen zumindest für ihre Beamten trotzdem schon sozusagen durchgreifende Möglichkeiten der Disziplinarmaßnahmen.
Ich gehe mal davon aus, dass wir uns das Disziplinarrecht, sofern wir hier noch Teil der Regierung sind, sehr intensiv nochmal anschauen werden, weil mir schwebt ja tatsächlich die Bayern haben da ein interessantes Modell, die bündeln quasi die komplette Disziplinargewalt auf Landesebene bei einer Stelle, außer bei der Polizei. Das ist natürlich Quatsch, aber was man wirklich sagt, das nennt sich bei den Oberlandesanwalt, der ist auch der Vertreter des Freistaats in Verwaltungsrechtssachen, die gegen den Freistaat geführt werden, hat so eine Doppelstellung. Aber das finde ich schon eine spannende, so eine Überlegung eines obersten Disziplinaranklägers quasi, um auch Einheitlichkeit herzustellen. Und da werden natürlich diese Fragen auch eine Rolle spielen. Hab dann eine gewisse Offenheit bisher wahrgenommen, so einen Weg vielleicht gehen zu können. Aber ich finde total interessant, dass du sagst, dass es so große Vorbehalte gegen den Antrag gegeben hat, auch in den anderen Fraktionen. Eigentlich müsste man sich doch, also gut, jetzt vielleicht bei der AfD kann ich verstehen, dass die da ein Problem haben, aber eigentlich müsste sich bei dem Thema doch relativ einig sein.
Nee, auch bei der CDU ist da, also gehe ich da nie von einer problemlosen Zustimmung aus. Also die halten das für übertrieben oder für eben, sage ich mal, Anklänge an, da wird natürlich eher an DDR-Überwachung oder so weiter. Also das ist bei der Linken, also SPD und Linke, okay, aber bei allen anderen gibt es da doch sehr große Vorbehalte, dort überhaupt tätig zu werden.
Ja, auch das ist eine spannende Frage, die ja natürlich mit seiner Wahlentscheidung am 9.6. auch berücksichtigen sollte. Demokratie verteidigt sich nicht allein, heißt es auf einem, ich finde, sehr schönen Plakat der Dresdner Grünen. Und ich glaube, ihr habt gerade auch gehört, worum es da geht und warum es auch bei den Kommunalwahlen um viel geht. Das ist nämlich auch die Frage einer demokratisch verfassten Verwaltung, einer jederzeit demokratisch verfassten Verwaltung. Mal sagen, wir glauben an den überwiegenden Teil dieser Verwaltung, der überzeugt auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht. Es geht um die wenigen, die es nicht sind und dass die dann nicht das Vertrauen der Verwaltung in die Verwaltung zerstören können. Und dass das auch eine Entscheidung ist, der man sich durchaus mal bei der Abgabe seiner Stimme widmen sollte. Wer steht denn hier eigentlich stabil für eine demokratische Verwaltung und einen demokratischen Stadtrat? Lieber Andrea, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir alles Gute. Und
sehr gerne.
Ihr wisst ja jetzt, wo die überzeugteste Demokratin und Kämpferin gegen Rechtsextremisten in diesem Stadtrat sitzt. Herzlichen
Dankeschön,
Dank.
Dankeschön, Valentin.